Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's!
Herzlichst willkommen bei einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Heute mit einem wunderbaren Stargast, aber bevor wir zu dem kommen, werden wir unseren lieben Herrn Andy Stürmer einmal ein herzliches Willkommen sagen. Du bist frisch, fröhlich, frei, Freganer, sagen wir es lieber nicht. Auf jeden Fall deine wunderbare polierte, dein wunderbar poliertes Haupthaar glänzt mir entgegen. Grüß dich.
Voll schön, grüß euch, servus. Ja, mich kriegt es nicht so leicht los. Ich glaube, der eine oder andere wird schon gemerkt haben, dass ihr mich immer an die Ohren habt. Und heute ist wirklich mal frisch, fruchtig, glänzend. Gestern super bald ins Bett gegangen. Heute, ja.
Ich glaube, er ist so fit wie nie. Und das finde ich, und das werden wir nutzen.
Genau.
Absolut nutzen. Weil heute brauchen wir absolute Power. Heute haben wir ein wunderbares Programm vorbereitet. Ich steige gleich mitten ein. Wir haben heute den Mike Kanisch bei uns, der Betriebsleiter des legendären Lokals Stadtliebe in Linz. Übrigens wirklich eine extrem geile Hitten. Und ich würde einfach einmal sagen, legen wir einfach los. Lieber Mike, wer bist du? Was isst du? Was tust du? Was trinkst du? Erzähl uns ein bisschen was über dich.
Ja, hallo, ich bin der Mike. Danke, dass ich bei euch sein darf. Wird jetzt sicher lustig. Also wie gesagt, ich bin der Betriebsleiter von der Stadtliebe oder wie ich gern sage, der erste Knecht am Hof.
Sag gut, der erste Knecht am Hof.
Ich trinke hauptsächlich Wein und Essen quer durch die Bank. Eigentlich, da bin ich nicht so...
Da bist du nicht so wählerisch. Das heißt, du bist, wie wir ja gelernt haben in der letzten oder vorletzten Folge, bist du ein Omnivore. Also du isst alles.
Ein Allesfresser
auf Deutsch. Allesfresser. Das genau. Finde ich super. Übrigens, 47% der Österreicher sind Omnivoren, haben wir ja gelernt, unlängst bei einer Folge. Aber ganz eine wichtige Frage, wie kommst du überhaupt zur Stadtliebe oder wie ist dein beruflicher Werdegang? Also vielleicht erzähl uns ein paar Eckpunkte, wie hat sich das so ergeben?
Ja, gebürtig bin ich eigentlich aus Wien. Habe in Reiz dann die Hotelfachschule gemacht.
Werner Barzi,
du bist der Barzi.
Ah, das habe ich nicht gewusst.
Ja, das wollte ich auch verschweigen eigentlich, weil ich weiß, was dann kommt.
Da haben wir jetzt schon ein paar Anknüpfungspunkte.
Genau, bin dann im Weinviertel in die Hotelfachschule gegangen.
Das ist wieder besser.
Weinviertel. Durch Österreich getourt und dann in Linz hängen geblieben.
Hast du das kleine Sackerl umgehängt, also nicht das zwischen die Füße, sondern das kleine Sackerl so und bist auf die Walz gegangen? Oder hast du andere Lokale auch ausprobiert vorher?
Andere Lokale natürlich einige. Ich war in Hotels, ich war am Schiff, ich war kurz einmal in einem Flugzeug. Ja, klingt lustig, ist aber so, das war aber am Boden.
Was?
Ist am Boden gestanden. Es war ein Restaurant in einem Flugzeug.
Wo?
Reingebaut in Waldviertel, in Heidenreichstein.
In Heidenreichstein gibt es ein Flugzeug, sowas, das ja am Boden steht, wo ein Restaurant. Wie heißt das? Oder gibt es
das? Gibt es nicht mehr, das ist schon abgestürzt.
Schön. Hat Seitenschlag gehabt oder was?
Genau. Ja. Und habe in der Küche angefangen und bin dann nach der Saison ins Service gewechselt.
Du warst der Cookie. Ah, okay. Und was macht da mehr Spaß? Eher bei den Leuten draußen oder eher in der Küche?
Das Schöne ist, als Knecht am Hof kann ich mir aussuchen, was ich mache. Wenn ich Spaß habe auf Küche, bin ich in der Küche. Wenn ich Spaß habe auf Service, bin ich draußen.
Also du bist ein Flexi-Jobler sozusagen.
Flexitarier-Jobler, ja.
Ja, genau.
Aber lustigerweise, weil da kurz mal zwischengrätschen darf, ich kenne auch viele Leute, die haben Koch kennengelernt oder sind in der Küche. Wenige schaffen es heraus, sage ich jetzt einmal, weil viele Köche kannst du nicht präsentieren. Die wollen zwar Service-Leute sein, aber bringen es nicht um. Muss ich einfach einmal so sagen, kenne in jüngster Vergangenheit einige Beispiele. Aber die meisten Leute, was sie zwischen Küche und Service entscheiden, gehen meistens in die Küche zurück. Ist das auch so die Erfahrung oder kommt das nur mir so vor?
Ja, das Lustige ist, wenn die Köche in der Küche stehen, dann sind immer so, wie wenn es so fordernd und anstrengend ist. Dann gehen sie ins Service raus und dann haben sie irgendwann einmal in einem gewissen Alter wieder die Lust zurück in die Küche, weil es ist ja doch schöner und gemütlicher, ohne Gästekontakt. Und
ich glaube, der Gästekontakt macht schon das meiste aus.
Ja, aber da müssen wir gleich einhaken. Hat sie, weil wir haben in letzter Zeit ein bisschen gehört, dass sie das Thema Gästekontakt, wenn man es jetzt nett bezeichnet, wie soll man das sagen, es ist ruppiger geworden, es ist rauer geworden, es ist wüder geworden und das, die Leute sind viel fordernder, wie noch, sage ich jetzt einmal, vor 5 Jahren. Siehst du das auch so?
Es ist anders geworden, die Gäste haben andere Vorstellungen mittlerweile, was man leisten muss oder sind fordernder, was Qualität betrifft, macht aber trotzdem nicht weniger oder mehr Spaß wie früher.
Aber bewusst hast die Leute wollen mehr wissen?
Die Leute sind informierter, die wissen schon mehr. Die kommen schon mit mehr Wissen rein. Egal, ob es Wein oder Lebensmittel sind, die sind informierter. Die wissen schon, die können sich mehr informieren, wie soll das Gericht ausschauen und haben schon im Kopf eine Vorstellung, wenn sie reinkommen, wie das Essen ausschauen soll und wie es schmecken soll. Wenn das die dann nicht erreicht wird, dann ist es automatisch gleich mal negativ. Weil ich habe mir das so vorgestellt, warum ist es jetzt nicht so?
Man sieht einen kleinen Korridor, wo es andere Möglichkeiten zulassen.
Aber wie kommt man auf das? Ich meine, wie kann man wissen, vor allem die Gerichte haben ja oft ganz spannende Namen. Das ist ja jetzt nicht einfach nur irgendeine 0815-Geschichte, sondern ihr macht sehr extrem kreative Gerichte. Aber wie kann es sein, dass man da genau weiß, wie das sein sollte? Hat man schon so viel probiert? Weiß man schon alles?
Früher ist mir in die Gastronomie gegangen, in ein Restaurant gegangen, wollte sie überraschen lassen, jetzt würde mal was Besonderes essen, jetzt würde mal das probieren oder das probieren. Heutzutage geht man schon hin und sagt, okay, ich hätte gerne einen Bowl und dann haben sie schon eine Vorstellung im Kopf. Sie lassen sich gar nicht mehr überraschen, sondern sie kommen schon mit einer gewissen Vorstellung im Betrieb. Wie soll das schmecken, wie soll das ausschauen und dann ist natürlich schneller mal eine Enttäuschung da, als wenn man irgendwo reingeht und sagt, ich lasse mich einfach überraschen, was kommt jetzt am Tisch.
Ich glaube, wenn ich das da kurz sagen darf, brechen wir es einmal ganz banal ab, Zwiebelrostbraten. Ist der Zwiebelrostbraten geschmort oder ist der Kurzbraten? Das sind ja auch zwei paar Sachen, wo ich sage, es gibt Leute, die mengen nur einen Kurzbraten und einen anderen geschmort. Und wenn du als Gastronom zum Braten machst oder einen geschmorten und der will einen Kurzbraten, sind es auch schon zwei Thematiken.
Ja, aber kann man das, ich habe es ja, muss ich vielleicht kurz aus eigener Erfahrung sagen, ihr seid ja auch ganz stark im Bereich, nennen wir es einmal Fusion. Ich nenne es jetzt einmal ein bisschen Fusion-Küche, weil ich glaube, ist der Armin noch bei dir? Entschuldigung, dass ich so blöd frage zwischendurch.
Ja, der Armin ist der Küchenchef.
Genau, Armin ist der Küchenchef und Armin bringt ja einen, ich nenne jetzt einmal einen Touch of Asia mit einer, würde ich mal sagen, und hat, ich finde, macht er wirklich extrem gut. Und die Sachen, die ich bisher probiert habe, das waren eben so leicht angehaucht mit leichten Akzente, also Panzo und auch Soßen und auch der Umgang mit diesen Lebensmitteln. Also ich habe das mega gefunden. Aber taugt das die Leute auch oder weiß man da auch schon genau, was kommt? Das wundert mich eigentlich, dass die Leute schon so gut informiert sind. Oder kommen so oft zu euch? Das ist vielleicht auch nicht schlecht.
Ich glaube, dass genug auf Social Media immer wieder aufpoppt. Okay. Die geilste Bowl von der Welt und der beste Burger und man ist so übersättigt von den ganzen Bündeln, dass man dann einfach schon sagt, okay, warum ist das Produkt oder warum ist das nicht so, wie ich es gesehen habe, schon 5-mal irgendwo anders, weil die Erwartungshaltung einfach ist.
Aber da geht es ja mehr um die Optik, oder? Weil den Geschmack kann man ja über Insta noch nicht richtig umbringen. Da geht's außer so dumm, wie wenn es super war, aber das weiß man ja nicht.
Hauptsächlich um die Optik, ja. Und um die Größe und um die...
Ich meine übrigens die neue Statistik, die jetzt gesagt hat, dass glaube ich 15%, glaube ich, aller Lebensmittel, die fotografiert werden, gar nicht gegessen werden, finde ich ja im höchsten Maße erschreckend.
Wirklich?
Ja, gibt es eine eigene Studie, die rausgekommen ist, glaube ich sogar heuer, die besagt, dass durch dieses Foodbloggen oder durch dieses, wird halt so viel bestellt, dass gar nicht gegessen werden kann. Also das heißt, da geht es nur um das Foto. Also das Foto ist das Ziel und das Lebensmittel wird weggeschmissen, weil man es gar nicht essen kann.
Das haben wir im Kopf und dann das wollen wir es ja sagen. Echt
bitterst.
Aber Mike, ganz kurz mal zu deiner Person. Du bist ja nicht nur ein Knecht von Hof, du bist nicht nur Servicemitarbeiter und nicht nur in der Küche tätig, du bist ja ein Sommelier. Wir haben uns ja beim Sommelierverein öfters gesehen. Du bist ja Schriftführer, oder? Bist ja im Vorstand drinnen?
Ich bin im Vorstand der Schriftführer.
Genau, und das ist ja auch so eine Sache, wenn du mit dem Wein auseinandersetzt, wenn du das vergleichst vor 15, 20 Jahren, da sind die Leute reingekommen und haben da aufmerksam zugehört. Jetzt kommen sie einer, die haben sich für einen Wein schon am Tisch vorab informiert über eine gewisse App und die fragen die dann nicht mehr. Oder wollen die vielleicht aushorchen, gibt es ja auch. Und die kommen schon auf einem ganz anderen Level zu dir. Wenn ich jetzt vor früher vergleiche. Kommt dir das auch so vor? Also bei meinem Empfinden?
Ja, man, Linz muss man halt schon sagen, die Glam Hirzberger ist eine Rebsorte. Das war vor 20 Jahren schon so. dass man ja gar nicht mehr einen Wein empfehlen hat müssen, sondern die haben ja schon Etiketten ausgesucht gehabt. Die haben gewusst, okay, Rotes Tor, Fass 4 und die gängigen Knollgeschichten, die waren eh schon, da hat man gar nicht was verkaufen braucht. Da hat man einfach die drei Flaschen genommen und gesagt, was willst du haben?
Und sucht sich das aus. Ist verkaufen, mehr oder weniger, dass da nichts hat.
Genau. Hat uns nicht, glaube ich, sogar der Andi Böttinger erzählt, dass das Rotes Tor eigentlich eine vermeintliche Lage ist, die gar keine ist.
Also, nee, es ist keine Lage. Das ja, heißt nur Rotes Tor, weil dort einmal ein Römer Tor war, wo die Reste noch da stehen, und deswegen haben sie gesagt Rotes Tor. Aber ja, es ist keine Lagenbezeichnung.
Ja, aber ich sag, das, aber witzig, aber die, dass sie so einen Marken draus gemacht haben oder dass der Winzer daraus so einen Marken gemacht hat, ist auch clever, muss man ganz ehrlich sagen.
Ist eine wahnsinnige Leistung, man ja, muss clever. Sagen. Die Hirzberger, die Familie Hirzberger, ist eine wahnsinnige Leistung, einen Weinbaubetrieb so aufzubauen und so Marken aufzubauen. Dann gibt es einige Beispiele, die Supermarken aufgebaut haben. Es gibt andere Beispiele, die einen super Wein haben, aber die es nicht geschafft haben. Ja. Und das sind so die Underdogs, aber die jeder kennt, aber sollten getrunken werden.
Aber das zum Beispiel für mich, da hat mich jetzt gerade interessiert.
Zum Beispiel Alzinger ist so unter dem Radar, Preis-Leistung ein Wahnsinn. Ja. Jamek,
also ein Traditionshaus.
Aberchauer, ja. Genau, Holzapfel.
Auch gleich daneben.
Das sind halt so Underdogs, die ein gutes Produkt bringen, aber eben nicht diesen Drive haben wie ein Hirzberg oder ein Ottfass 4.
Und da kann man auf der Weinkarte noch wirklich super sag jetzt einmal, Jahrgänge entdecken, wenn das nicht drungen wird, und ist meistens kostet ein Bruchteil von den ganzen großen Sachen.
Aber im Vergleich, Mike, wenn du jetzt sagst, gerade im Wein, wie viel Prozent würdest du sagen, wissen eigentlich schon, was dringen, und wie viel lassen sie nur überraschen?
Ja, es ist schon noch so, dass die Leute mal vielleicht mit einem Flaschel das Kennen anfangen. Und dann schon fragen, gibt es eine Steigerung, was könnte man jetzt drauf trinken, was passt zu dem Essen?
Also man fängt mit dem an, was man ein bisschen schon mal kennt.
Natürlich, wenn man die Weinkompetenz im Lokal aufgebaut hat und die Leute einem vertrauen, dann kann man auch fragen. Wenn ich die Weinkompetenz nicht aufbaue, dann würde mich ja kein Gast nie fragen, weil der sucht sich selber was aus.
Ja gut, das ist bei euch natürlich schon so. Ihr habt eine gescheite breite Paletten, außer wenn man da reingeht und die großen Weinschränke siegt und nur das einmal siegt, was praktisch schon mal hier oben steht. Ich meine, da kriegt man ja schon mal einen richtig guten Guster. Ich muss sagen, das taugt mir immer voll. Wie groß ist das? Riesig. Da stehen ja, weiß ich nicht, wie viele Sorten gleich drinnen. Übrigens, vorhin auch immer da Transecco zum Finden, möchte ich gleich mal anmerken. Vielen Dank an dieser Stelle. Ein großes Chapeau auch von meiner Seite. Ihr unterstützt uns seit 2019. Wir reden nicht über den 2018er Jahrgang.
Schade, hätte ich auch noch was
günstig abzugeben.
Ja, auf jeden Fall. Und seid da auch sehr, sehr mutig, auch immer wieder mit frischen Sachen auszuprobieren. Apropos, jetzt nehme ich gleich die Gelegenheit wahr. Andi, du hast uns was Feines auf den Teller gezaubert.
Genau, heute gibt es wieder mal, ja, wo soll man hingehen? Ein Kurztag gibt es von mir. Und ich habe mein Veganes mit. Und auch was wir voriges Jahr ausprobiert haben, gerade für den französischen Markt. Das heißt, wir haben 120 Gramm konventionelles Fleisch oder keine Bio-Qualität, aber trotzdem gehackt und mit der 60 Gramm Soße. Also die Hälfte von der Soße drin, wo der Fleischgeschmack mehr rauskommt. Und Mike, was, kennst du meine Tatas überhaupt?
Ja, wir haben das da schon mal probiert, im Design Center. Wie heißt die Weinmesse?
Die, wo ich mit Andi am Stand war.
Wein und Genuss.
Wein und Genuss, genau. Genuss, genau. Da habe ich schon mal probiert. Ja. Und irgendwo war es noch. Aber ich weiß nicht, ob wir uns tolle Produkte.
Ja, aber ganz rechts haben wir das Vegane und die anderen drei sind die Fleisch.
Ich stopfe mir jetzt einfach mal was im Mund.
Stopf da was rein.
Ja, genau.
Ist einmal ab.
Weil ich Gott schon voll hab.
Wir sind in einem seriösen Kanal, wo die Leute zu hören.
Wo hast du einen seriösen Kanal?
Ja, genau. Das
müssen wir mal sagen.
Den habe ich auch schon gesucht.
Kanale Grande. Zum Abischwarm haben wir heute was Weltsensationelles. Kommt erst in ungefähr 10 Monaten am Markt. Wir haben jetzt einmal eine Probeabfüllung gemacht von der Speckbirn 23. Einfach mal zum Schauen, was ist. Salute an dieser Stelle.
Also wenn du hier trinkst, der Gatsche gleich mal dazwischen. Ich trinke halt nichts mit, weil ich am Nachmittag noch Motorrad fahren gehe.
Bist so ein Braver.
Ja,
du kriegst zwar ein Pickerl ins Mitteilungsheft.
Ja, krieg ich einen Marienkäfer reingepickt. Voll schön. Ich mache eine Verschönerungszeile einer. Und ich habe den aber trotzdem vor 2 Tagen, glaube ich, schon kosten dürfen mit seiner Frau. Und das ist wirklich geil, der neue Übergang, weil der ist nicht zu überknackig trocken, was mir zwei Tage wieder Jahrgang 2022. Der aber der ist wieder super fruchtig, sehr gefällig, Speckbirn, wie es im Buch steht.
Ein bisschen also, mehr Gerbstoff diesmal.
Also ja, den kennt ihr schon fein.
Ist er zumindest halbwegs trinkbar. Ich meine, ich weiß, er braucht nur ein Jahr in der Flasche, aber du musst da, kannst da liegen, also ist völlig okay.
Nein, es trinkt sich sehr fein, es ist, die Ballage passt eigentlich schon. Es ist fruchtig, es ist knackig.
Und es ist Birne.
Und es ist Birne.
Speckbirne dürft's vermuten lassen. Also Transeco Speckbirne ist ehrlicherweise unsere Signature-Sorten. Auf die sind wir immer besonders stolz. Hat übrigens jetzt gerade in Frankfurt den Vize-Weltmeister gemacht. Also, damit man ein bisschen Eigenwerbung macht, und was der Eigenlob stinkt ja bekanntlich, aber ihr könnt es eh nicht riechen.
Doch nicht. Wenn es Geruchspodcast und Geruchsfernsehen
einmal kommt. Das wird ein Gaudi.
Das wird sicher Gaudi.
Ja, also das heißt, ich mag das Vegane erstaunlicherweise mittlerweile oft mehr wie das mit Fleisch. Und das macht man direkt selber ein wenig Sorgen.
Ja,
das
du lässt
man, das musst man wieder nehmen, Herr Stürmer. Das musst du einfach wieder wegnehmen. Weil das hat, ich glaube, dass da irgendwas drinnen ist, das süchtig macht.
Da ist irgendein süchtig macht. Da ist irgendeine Sauce drin.
Hast du da wieder irgendein geiles, arges
MDMA-125,
irgend so ein richtig gutes Zeug, weißt du, aus einem tschechischen Labor irgendwo.
Ich will einfach mal Liebe dazu geben, ich hab da richtig in die Sauce reingehaut. Verdammt. Jetzt haben wir schon mit dem Thema vegan, weil du das gerade angeschnitten hast. Wir haben ja vorletzte Woche dann einmal vorgetragen, wo es um das Thema vegan-vegetarisch gegangen ist. Mike, wie stehst du zu dem Thema? Wie viele Gerichte habt ihr zu dem Thema? Wie sind deine Gäste drauf? Fragen die noch? Da möchte mich die Expertise interessieren bei dem Thema.
Also man darf vegan-vegetarisch jetzt nicht verteufeln. Es ist schon gut, man kann auch schon mit vegane, vegetarische Sachen spülen, man kann alle Facetten machen mittlerweile aufgrund der Ersatzprodukte. Wo ich kein Fan bin, ist, wenn man schreibt, veganer Rostbraten oder vegane Schnitzel oder veganes Hühnerfilet. Man muss schon beim Namen nennen, was ist, oder einen eigenen Namen sich einfallen lassen.
Ja, Pampe paniert.
Genau. Ja, zum Beispiel veganes Hühnerschnitzel bin ich voll bei dir. Veganes Schnitzel, du Schnitzel kann aus Butter, kann aus Händel, genau. Kann aus Kalb,
das
kann
aus okay. Ding.
Weißt, das ist wieder so ein Überbegriff. Zum Beispiel mein Tatar nenne ich auch nicht veganes Beef Tatar, sondern veganes Tatar. Das hat ja mit dem Fleisch nichts zu tun. Und da bin ich bei dir, vegane Hühnersticks, vegane Hühnerschnitzel.
Das finde ich ja Frechheit. Dass man das überhaupt, also, dass da keine Gesetzesregelung gibt, dass man einen Tiernamen nimmt für was erstens ja beabsichtigt noch nie ein Tier gesehen hat. Und nur damit man es leichter verkaufen kann.
Aber ihr habt ja relativ eine sehr breit gefächerte Gästeschicht. Also bei euch werden sicher einige vegane oder vegetarische Gerichte den ganzen okay, oder?
Wir haben sicher die sagen wir, ein Drittel oder ein Viertel vegane Gerichte und vegetarische Gerichte. Wir haben es ja leicht gemacht. Wir haben zum Beispiel unsere Good Life Bowl oder unsere Buddha Bowl und da gibt es Toppings dazu. Das Grundprodukt ist vegan. Und dann kann man sagen, ich möchte entweder ein Tofu dazu, dass vegan bleibt, oder ich kann ein Beef, ein Chicken dazu tun, oder ein Fisch dazu tun, das quasi wieder meiner Ernährung entspricht.
Also am besten ist mit dem Yellowfin-Tuna. Weil ich finde, man muss aussterbende Rassen geschmacklich noch mehr eine Chance geben.
Ja. Thunfisch hat leider gerade keine Saison, deswegen haben wir nicht einmal leer gefischt.
Ah, schade. Ja. Aber das mit Lachs zum Beispiel, die Buddha Bowl mit Lachs, die finde ich wirklich super. Ich selber schon ein paar Mal gegessen und du weißt, dass ich eigentlich nicht die Zielgruppen bin, aber selbst ich finde das gut. Also das ist Pesketarier dann, wenn wir wieder in unserer Nomenklatur bleiben. Aber wir haben letztes Mal ein bisschen gelesen, es gibt in Österreich ca. 5% Vegetarier und ca. 5% Veganer, wobei ich gar nicht glaube, dass wirklich 5% Veganer sind und 5% Pesketarier, also Leute, die praktisch vegan plus Fisch essen. Also eigentlich nur 15%, ich nenne es jetzt einmal fleischlos oder großteils fleischlos. Aber ich habe unlängst mit Leuten geredet und mich würde noch interessieren, ob du das auch so siehst, dass die Leute, die vegan oder vegetarisch in einer Gruppe sind, dann entscheiden, wo die Gruppe hingeht. Siehst du das auch so oder merkst du das, dass es wichtig ist, diese sagen wir mal, diese wenigen Personen besonders zufriedenzustellen, dass die anderen Leute praktisch mitnehmen, weil sie die Entscheidung treffen? Merkt man das? Kriegt man das als Host oder als Gastgeber? Kriegt man das mit?
Ich habe da schon gehört davon, aber ich glaube schon, dass man mit einem Veganer, Vegetarier vielleicht in einem Hofbräuhaus, wo Schnitzel, Stötzen und Bier gibt, nicht hingeht. Mhm. Oder die nicht glücklich sind drüber, wenn sie mitten in einem Raum sitzen, wo links und rechts überall eine Schlachtplatte serviert wird. Das glaube ich schon. Aber die meisten Lokale bieten ja eh schon alternative vegane, vegetarische Gerichte an. Somit ist die Entscheidung ja eh leicht gegeben. Du musst halt alles anbieten. Gerade in der Größe, wo wir sind, mit 400 Sitzplätzen, da muss ich einen Veganer was anbieten, einen Vegetarier was anbieten, einen Fleischfreund was anbieten, aber auch die Kinder was anbieten. Da muss ich eh breit gefächert sein.
Stimmt, also Kinder ist auch so ein Thema.
Darum fordert man das gar nicht auf.
Ja. Aber wie viele Gerichte auf eurer Karten würdest du so aus dem Bauch heraus sagen, sind vegetarisch, vegan? Du hast gesagt, ungefähr ein Viertel, aber in da hat man schon ein bisschen Auswahl. Also ich kenne jetzt eure Karten nicht so gut, aber wie viele Gerichte schätzt du, kann man als Vegetarier, Veganer bei euch aussuchen oder was für Auswahl hat man da? Aus dem Bauch
heraus. Als Veganer aus dem Bauch heraus, 3-4 Gerichte, okay. Vegetarier, 6-10 Gerichte. Also beim Dessert wird es kritisch, da haben wir für die Veganer halt nur ein Fruchtsorbet.
Gut.
Bis jetzt.
Gut.
Aber für die Vegetarier eigentlich.
Aber darf die Zuckerrüben dann einen Schatten werfen oder nicht? Nein, das sind wieder andere.
Also ja. Nein, aber unser Konzept sind Bowls, Salate, Steaks und Burger. Ja, beim Steak kommst du dann so nicht aus. Hm. Beim Burger.
Gibt's New Meat, gibt's, das sind Israelis, die machen ein veganes Steak. Wenn du da reinschneißt und du schaust dir die Fasern an mit den Fettanschlüssen, das haben sie so nachgebaut. Ich glaube sogar durch 3D-Druck, das ist echt schon richtig stark gemacht. Also muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben, aber vom Geschmacklichen her, die Röstaromen, das kriegst du schon gut hier. Also geben tut es schon.
Ja, aber ich würde das nicht auf meine Karten tun.
Okay.
Wenn einer ein Steak essen würde, dann so ein Steak essen und nicht irgendwas Gefaktes. Aber beim Burger haben wir haben unseren veganen, vegetarischen Burger mit dem Patty drinnen, wo wir sogar oft die Reklamation haben, hat sich der Koch eh nicht vergriffen, weil das so authentisch schmeckt und ausschaut, dass oft zurückkommen mit dem Burger und wir dann aussagen müssen, nein, das stimmt schon, das ist schon vegan. Also die Produkte sind schon gut gemacht.
Ja, nee, ich glaube, bei den Patties hat sich ja viel da in den letzten Jahren. Aber die Frage ist, siehst du das so, dass wenn du vegan oder vegetarisch dich ernährst, dass diese Ersatzprodukte wirklich so wichtig sind? Oder greifen die gern? Wird das viel genommen im Vergleich, weil zum Beispiel Bowl, da sind ja viele Einzelbestandteile drinnen?
Ich glaube, dass der Veganer und der Vegetarier oder eher der Veganer nicht so auf die Ersatzprodukte abhängig ist, sondern der weiß eh genau, was er isst und was seine Form der Ernährung ist. Aber diese Pseudo- Veganer und Vegetarier, die brauchen die Ersatzprodukte, weil sonst kann er sich darunter nichts vorstellen.
Du weißt ja, wie die heißen, da gibt es ja eine eigene Definition, Pudding-Veganer.
Das wird dein Lieblingswort.
Das werde ich mir jetzt merken.
Nein, es gibt ja mittlerweile 29 Ernährungsformen.
Und der Pudding-Veganer ist der eher diese ganzen Ersatzprodukte isst, aber hauptsächlich ist es vegetarisch.
Böse Zungen sagen auch, dass es Ernährungsbehinderungen sind. Oder?
Ernährungsbehinderungen.
Genau. Kürzlich wird dazu gesagt.
Ja, Ernährungsbehinderte.
Das ist gar keine Ernährungsform, sondern es könnte auch eine Ernährungsbehinderung. Oder eine Nischenbegabung mit Einschränkungen.
Das kann natürlich auch sein.
Aber ja. Aber wie gesagt, dieses Bashing, wir versuchen es eigentlich nicht zu machen, ganz im Gegenteil. Deswegen haben wir ja unlängst die Folge gemacht. Schwerpunkt jetzt, was Essen anbelangt bei euch, ist wo oder wo geht es ihr so ein bisschen hin oder wo merkst du was? Du hast zwar schon gesagt, Steak, Burger und Bowls, aber was geht am besten? Was traut sich am meisten?
Ja, unser Topseller sind die Burger.
Okay.
Platz 2 ist dann unsere Saisonkarten, wo wir immer saisonelle Gerichte machen in verschiedenen Varianten, da können Sie die Köche dann austoben, weil die anderen Gerichte sind alle standardisiert, aber die Empfehlungskarte ist quasi die Spielwiese der Köche. Jetzt haben wir gerade Eierschmammerl. Es wird dann wahrscheinlich Kürbis kommen, weil die Steinpilze wird heuer auslassen, wie es ausschaut mit dem Wetter.
Ist trocken.
Aber dann gehen wir in Kürbis rein und dann können Sie sich spülen, was machen wollen. Da.
Also das heißt, die Wochenkarten ist auch wirklich so stark, aber das ist ja ein normaler Indiz dafür, dass der Service mit den Leuten gut kann, oder? Weil eine Wochenkarten muss man ja ein bisschen antriggern, normalerweise.
Ja, wir haben das schon sehr gut optimiert, dass wir nichts mehr antriggern müssen, sondern die Gäste automatisch alles finden in unserer Karten. Wir schauen auch, dass es übersichtlich wird, dass es immer leicht zum Lesen ist und nicht zu kompliziert und dann verkauft ihr das schon selber.
Aber Linz, jetzt müssen wir ein Thema ein bisschen abschweifen. Linz hat sich in den letzten Jahren eh ziemlich entwickelt von der Gastronomie her. Also da gibt es wirklich sehr viele geile Lokale, aber vor 15, 20 Jahren war es relativ mau, wenn ich das mal so sagen kann.
Vor 20 Jahren war auf der Landstraße waren so viele Lokale, dass ich mir gedacht habe, Linz hat 500.000 Einwohner. Die Qualität sei dahingestellt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Qualität sei dahingestellt, aber in jedem Hinterhof war irgendein Beisel oder irgendein Café oder irgendein Lokal. Das ist natürlich jetzt gewichen meistens in Pizzabuden oder Kebabstandeln leider. Aber
ich glaube ja auch essen, also für den einen oder anderen.
Aber Wildwuchs. Aber dass die Lokale früher wirklich, da waren wirklich Landstraßen nur zugepflastert eigentlich vor Gastrobetriebe.
Und das ist weniger
geworden? Das ist viel weniger geworden, ja.
Okay. Aber ja. Das heißt größere Lokale und konzentrierter, oder?
Qualitativ hochwertiger. Diese kleinen Beiseln und so gibt es auf der Landstraße selten bis gar nicht mehr. Die sind eher verschwunden. Und jetzt gibt es ja große Lokale, Restaurants, Bars, Cafés, die alle gut sind, Qualität alle passt, aber eben nicht alle 5 Meter ein anderes Lokal.
Jetzt erzähl ein bisschen was über die Stadt, liebe selber, weil viele Leute kennen es vielleicht nicht, was der oder hoch uns doch ein paar Leute von außerhalb zu. Erzähl mal ein bisschen, wo ist das und wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die Stadtliebe ist im Herzen von Linz, direkt auf der Landstraße, gegenüber vom Klosterhof, neben dem Ursulinenhof, im Ursulinenhof, rundherum belebte Straße, die zweitbelebteste Einkaufsstraße Österreichs, so viel, wenn es noch stimmt, weiß. Wo man schön flanieren kann, einkaufen kann, Fußgängerzone, wir haben hinten einen OK-Platz, wo man sich gemütlich hinsetzen kann und unser Innenhof natürlich, der begrünt ist mit einem kleinen Brunnen, dass ein bisschen kühler wird im Sommer. Und alles unter große Schirme, das heißt, der Schatten ist auch hier und im Innenhof hast du sowieso oft Schatten, weil die Sonne nur über Nachmittag, Mittag über das Dach rüberschaut, haben wir das gut im Griff.
Und von der Größe her, du hast das schon angesprochen, mit 400 Sitzplätzen, ist das innen und draußen oder wie?
Nein, wir haben 451 Sitzplätze innen.
Boah.
Das ist aber jetzt nicht gegendert.
Schön gesagt.
Und zusätzlich nur 280 draußen.
Boah. Und diese Themenräume, die dann hinten sind, was ich mir erinnern kann, ihr habt ja erst unlängst einmal was dazu gebaut.
Genau, wir haben ein Lokal, das leider Corona-Opfer geworden ist, dazu bekommen mit 80 Sitzplätzen. Das war früher Weinbar und da waren wir schon beim Thema. Wir haben einfach, es ist der Golden Room, da haben wir sich sehr gespielt mit Gold.
Endlich sind wir beim Golden Shower Room.
Genau.
Ja, aber es war so
aufgelegt. War provoziert.
Danke. Danke, lieber Mac.
Und dort machen wir einmal im Monat unsere Weinliebe. Das ist eine Veranstaltung, das ist ein Pop-Up-Buschenschank, wo der Winzer vor Ort ist, wo wir 60 bis 80 Gäste haben, wo es eine Heirigenjausen gibt. Einmal im Jahr machen wir es sogar mit einem Haubenmenü. Mhm. Genau, da ist dann die Idee geboren worden, weil es früher Weinbar auch war und deswegen war es dann einfach für uns.
Ja.
Dann sagen, dann machen
wir sehr beliebt, das ist die Weinliebe, oder? Ist
genau,
das ist
Weinliebe.
Genau. Ja, das ist sehr beliebt, finde ich, habe ich selber, war ich selber schon ein paar Mal dabei, ist super cool.
Das ist ja Wahnsinn, also die Sitzplätze sind ja schon, das habe ich echt eine so große Erinnerung. Wie viel Personal habt ihr? Da braucht ihr ja eine Menge an Personal.
Wir haben ca. 50 Mitarbeiter auf Vollzeit, ja.
Wahnsinn. Ja, und wie, das darf mich natürlich das schwer interessieren, wie tat sich mit der Gastro, also wie tat sich mit dem Personal, weil also die Stimmung ist nicht so gut in der Gastro-Szene. Habt ihr ein Problem? Merkt ihr das, oder?
Ja, wir haben eher das Problem vom Zulauf, dass wir so viele Bewerbungen haben, dass wir eigentlich nur mehr so viele Leute einstellen könnten. Echt?
Wow.
Was macht sie anders wie andere?
Das frage ich mich auch oft, aber es wird wahrscheinlich primär auch die Lage sein, weil wir leicht erreichbar sind. Wir haben, kann man mit der BIM mit dem Bus herfahren, man kann aus dem Mühlviertel runterfahren, geht 5 Minuten vom Hessenplatz zu uns, weil man jetzt außerhalb von Linz wohnt. Und schöne Dienstzeiten, wir haben ein junges Team. Das natürlich vielleicht auch interessant ist, weil wo viele junge Leute sind, arbeiten die jungen Leute auch wieder gerne. Und wir sind eigentlich sehr dahinter, dass wir Ausbildungen machen, dass wir die Mitarbeiter fördern, einer was beibringen. Und
vor allem, ihr habt ja das schönste Dienstgewand immer, also von zufälligerweise von Harrison Businessware. Aber wenn du sagst 50 Mitarbeiter und innen, wie teilt sich die Belegschaft circa in Mädels und Jungs? Zu viel?
hast du uns nicht das Gewand verkauft? Die waren da die Aufteilung zwischen...
Ja, das stimmt, danke, das muss stimmt. Stimmt, das stimmt, 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 das ist eine Scheiße. Nein. Ich wollte ein bisschen gendern, aber okay, dann könnt ihr mir einmal schlecken.
Ja, das kommt einfach eben. Im Service ist der Frauenanteil ziemlich hoch und in der Küche gleicht es sich ziemlich aus.
Okay.
Aber das wechselt da immer wieder.
Aber ich glaube...
Ist das essentiell, wie viel Hosen und wie viel Haare, dass da drin arbeiten?
Nein, das interessiert mich nur.
Achso, okay.
Hat mich nur interessiert. Weißt du, ich frage für einen Freund.
Ja, aber habt ihr ein spezielles Employer-Branding, wie man heutzutage schon sagt? Weil von nichts kommt da nichts, oder? Oder macht sich ja durch die Ausbildungen speziell Gedanken, dass ihr einen Nachwuchs zuzieht? Habt ihr Lehrlinge auch wahrscheinlich, oder?
Ja, wir haben 9 Lehrlinge.
9 Lehrlinge, cool.
Fix angestellt und glaube ich 3 oder 4 über Stiftung, Aqua-Ausbildung. Natürlich müssen wir sich unsere Mitarbeiter selber anerziehen, sagen wir mal so. Wir haben ja viele Lehrlinge, die Ausbildung fertig machen und dann aber bei uns bleiben und nicht weggehen, weil sie sich wohlfühlen. Und wir zahlen ihnen auch Führerschein zum Beispiel, wenn sie 18 sind.
Ja, aber das sind so Sachen, da war vor 20 Jahren wahrscheinlich keiner drauf gekommen, dass sowas gemacht wird.
Wahrscheinlich, ja.
Heutzutage musst du einfach, ja, der Personal ist ja wie der Werkzeug. Schau andere investieren in eine gute Maschine, du investierst in ein gutes Personal.
Genau, wir haben auch Mitarbeiterwohnungen.
Ja.
8 Stück. Wir haben schon mal mehr gehabt, aber die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir bieten aber auch Parkplätze in der Stadt. Das heißt, wir schauen schon, dass die Mitarbeiter entweder, wenn sie von auswärts kommen, eine Stadtwohnung gleich haben und dann sagen können, ja, okay, mir taugt Linz, ich bleibe da. Oder mir taugt es nicht, ich kann nach 3 Monaten wieder weggehen, weil ich bin nicht gebunden an irgendeine Wohnung, die ich mir vorher anschauen habe müssen und Kaution hinlegen müssen und das machen. Wir erleichtern so auch mit die auswärtigen Leute in Linz zum Arbeiten oder die aus Wien kommen oder wir haben eigentlich ein groß gefächertes Team.
Einstiegsszenario sozusagen. Also ja, das so, wie heißt das, die Customer Journey jetzt?
Aber ich finde das voll den geilen Gedankengang, Leon. Lass mich das mal nachdenken. Ja. Wenn zum Beispiel ihr bietet jetzt so einen Service, ihr habt Parkplätze, vielleicht Tiefgaragenparkplätze, die muss bezahlen. Ihr habt eine Personalwohnung, die muss bezahlen. Ihr habt eine Ausbildung, ihr gebt leider einen Führerschein. Ihr unterstützt das. Das heißt ja im Umkehrschluss, ihr habt, wie du gesagt hast, ein Personal, was da bleibt, auch nach der Lehrzeit. Das ist zufrieden, ihr habt einen Zulauf und somit streut euch ein Personal Qualität aus und der Gast fühlt sich wohl. Im Umkehrschluss sind wir wieder beim Thema, wenn du alles das Ganze machst fürs Personal, musst du natürlich auch das Ganze in deine Zahlen und deine Preise einkalkulieren. Und da haben wir schon oft die Diskussion gehabt, wie stehst du zu der Preissteigerung? Weißt du, die Preissteigerung der letzten paar Jahre ist halt natürlich durch Inflation, Personalkosten ist aufgegangen. Viele Leute beschweren sich darüber. Aber wie ich schon oft gesagt habe, meiner Meinung nach war das Essen eh schon bei uns immer zu billig. Aber wenn du so ein, das tust du ja für deine Gäste, dass du dir Personal kaufst. Weil jeder Gast will seinen Ansprechkörner haben und der will mit dem Namen begrüßt werden. Mit einer großen Fluktuation hast du das natürlich schwer. Aber das musst du den Preis auch einrechnen, oder? Habt ihr die Preisdiskussionen bei euch in der Stadt?
Meine Philosophie ist so, ich entschuldige mich lieber für einen hohen Preis als wie mangelnde Qualität. Das heißt,
das finde ich ein super Ansatz.
Entschuldige mich lieber für einen Preis, dass man zu hoch ist oder dass ich darauf hingewiesen werde, dass der Preis zu hoch ist, also für mangelnde Qualität.
Ich finde das mega.
Und das ist nicht nur Qualität an die Lebensmittel, an die Produkte, mit denen wir arbeiten, sondern auch die Qualität der Mitarbeiter, die wir haben. Und in das muss man investieren.
Das ist einmal der absolut richtige Ansatz.
Heutzutage. Ja. Sogar mehr als wie in irgendwelche Printmedien-Einschaltungen. Mhm. Weil ich spare mir lieber die paar tausend Euro für eine Viertelseite von der Zeitung. Facebook, Instagram, Social Media Werbung ist einiges günstiger und investiere das Geld, was überbleibt, in einen Mitarbeiter.
Mhm. Nehmt ihr ein bisschen Geld für Social Media Werbung in die Hand oder lasst ihr das komplett?
Wir nehmen ein bisschen viel Geld in die Hand für Social Media.
Doch, okay.
Personal ist auch der Visitenkarten in Wahrheit, oder?
Natürlich.
Das ist ja aber ein geiler Ansatz, guter Gedankengang, das müssen wir aufnehmen. Ja. Also wir nehmen es eh auf, aber wisst ihr, was ich meine. So, ich beiß jetzt einmal auf.
Aber jetzt kommt auch noch ein Punkt, über den wollten wir eigentlich eh schon mal reden, aber ich glaube, die Frage ist gut gestellt. Da ihr immer wirklich ziemlich Vollsatz, beziehungsweise auch oft einfach gescheit Vollbuchsatz, wie stehst du zu dem Thema No-Show? Also das heißt, wenn die Leute einfach nicht kommen, reserviert haben und dann kommen ganze Tische nicht oder ganze Partien nicht. Wie handhabt ihr das?
Das ist immer eine Frage der Lage. Wenn ich irgendwo auf einem Berg bin und der Tisch kommt nicht, werde ihn wahrscheinlich auch nicht mehr verkaufen. Und unser Business ist ein Termingeschäft. Ich verkaufe das Schnitzel nur an den Tag, wo ich da bin. Ich kann das Schnitzel nicht zurücklegen, sondern ich verkaufe es morgen, ich habe es vorproduziert. Mhm. Ist ein bisschen schwierig. In unserer Lage auf der Landstraße denke ich mir, okay, wenn wir voll gebucht sind und ein Tisch nicht kommt und es kommt ein Walk-in bei der Tür rein, dann habe ich vielleicht da wieder einen glücklichen Kunden gewonnen, der dann einen Platz findet bei mir.
Obwohl er eigentlich nicht damit gerechnet hat. Also so gesehen, aber das geht natürlich in der Innenstadtlage ein bisschen leichter, wie wenn ihr du extra mit dem Auto wohin fahren musst.
Genau, das ist das eben, weil wir in der Innenstadt sind. Ab und zu denken wir um 19 Uhr, wo ist das Loch da draußen, dass da so viele Leute auf einmal reinmarschieren ohne Reservierung? Oder wo ist der Busparkplatz? Weil ab und zu geht die Tür auf und da kommen 150 Leute rein. Aber nicht als Gruppe, sondern vier Leute, sechs Leute, acht Leute ohne Reservierung. Voll aber super, aber.
Würdet ihr lieber gern die Leute alle reserviert haben oder ist das halt einfach so, wie es ist?
Bei uns ist es relativ egal, es ist so, wie es ist. Wir sind, sagen wir mal, zwei Drittel der Woche voll ausgebucht, voll ausgelastet. Das heißt, ich habe die Mitarbeiter so und so da. Und ob die Leute es reserviert haben oder nicht reserviert haben, ist mir ziemlich egal. Ich bin froh, wenn die Tische alle voll sind.
Muss man schaffen. Schwer. Ich habe zum Beispiel unlängst, wie wir am Attersee waren, eben beim Achterdeck, haben sie uns gesagt, der erste Slot ist von 16 bis 18 Uhr und der zweite ist von 18 bis 20. Und man dachte, okay, 2 Stunden Slot für gut Essen.
Ja. In New York ist so, dass du 3-Sterne-Lokal, wo du 5, 7, 9 Öffe hast. Okay. Ich meine, und da prügelst du die 4 Gänge oder die 6 Gänge so durch und da kannst du nicht sagen, du trinkst das Dorfflaschel Wein und so das gemütlich, dass du 2 Stunden aufstehst, legst du 8 Stunden am Tisch und kannst dich wieder schleichen.
Es war übrigens dann tatsächlich so, wir sind ein bisschen zu bald gekommen. Gott sei Dank war unser Tisch schon frei, aber die anderen Tische, die nicht fertig waren, die haben es dann sehr höflich gebeten, sie an die Bar zu sitzen, weil die neuen Leute schon da sind. Da haben wir gedacht, puh.
Ja, wenn du das vorher abgeklärt hast.
Nein, das war sicher abgeklärt, aber es war in dem Moment, was der gemütlich, also nett und mitten im Wein drinnen.
Ja, zum Beispiel bei einem Hauben- oder Sternelokal verkaufst du den Tisch nicht gleich wieder. Weißt du, hast jetzt, und wenn du da einen No-Show hast, dann geht der schon viel Kohle.
Ja, da bist du ja von den Reservierungen angewiesen. Das heißt, es gibt wenig Haubenlokale, die Wokins einfach aufnehmen, weil die Vorbereitung ja laufen muss. Das heißt, die müssen in der Küche wissen, wie viele Gäste habe ich heute am Abend, dass sie alles genau frisch vorbereiten können. Wenn du ein Walk-in hast, eher selten und bist eh froh, wenn der Tisch nicht gekommen ist, dann kannst du ihn aufnehmen, aber sonst ist es schwierig.
Aber das ist das eins eurer Steckenpferde, warum es auch so gut funktioniert, weil ihr so flexibel seid? Weil das hört sich für mich so an, weil das heißt, du kannst hingehen und wenn du da Klick hast, und da das Lokal so groß ist, kann das tatsächlich sein, dass ein Tisch nicht gekommen ist oder schon fertig ist, dass man tatsächlich auch wirklich einen Tisch kriegt, ohne dass man einen Plan gehabt hat. Und das ist in der Stadt, im Städtischen ist es ja oft so, dass man oft nicht 2 Stunden 4 plant. Also zumindest.
Natürlich, man ist spontan in der Stadt und dann sucht man sich was zum Essen oder nur zum Trinken. Und das war ein Trend, den ich nie verstanden habe, dass man in ein Lokal reingegangen ist und dann, möchtest du was essen oder nur trinken? Nein, nur trinken. Nein, da haben wir keinen Tisch. Bei uns gibt es nur Tische zum Essen. Also da.
Das gibt es aber immer noch.
Ich weiß.
Das gibt es immer noch.
Extrem schlimm.
Ganz scheiße finde ich das. Weil du fühlst dich wirklich als Mensch zweiter Klasse, wirst wahrscheinlich mit dem, was du trinkst, vielleicht sogar mehr ausgeben, wie der, was essen kommt. Also.
Das haben wir zwar gehabt, muss ich sagen, wir haben einen Gast, also den Essensbereich gehabt und einen kleinen Barbereich. Das war mir ganz wichtig bei der Einrichtung. Und da haben wir gesagt, hey, wenn du auf den Achtertisch sitzt, zu zweit und nur trinkst, wir hätten einen Bartisch, weißt du, da kannst du schon höflich darauf aufmerksam machen, aber die würde die Gäste nicht wegschicken.
Nein, wegschicken, das ist das Problem. Die schicken die wirklich beinhart weg. Also mir unlängst passiert, haben wir gedacht, wir wollten nur gemütlich mal eine Flasche, weiß ich nicht was, irgendein Natursekt zapfen und es ist nicht gegangen. Sind wir heimgefahren.
Du stellst dir vor, du schickst einen Gast weg, so wie es wir sind. Mhm. Wir wollen eine Flasche trinken und hätten vielleicht eine Flasche für 300-400 € getrunken.
Ja.
Und dann kriegen wir keinen Tisch, weil dann 2 Fraggles kommen, die nur 2 Limonaden und 2 Burger essen.
Übrigens, Fraggles, glaube ich, ist die Definition, das hat der Herr Stürmer unlängst einmal erzählt, wie er im Lokal immer die Leute versucht hat einzustufen, was sind. Also er hat gesagt, Fraggles sind wahrscheinlich die Leute, die kein Fleisch gegessen haben, die nicht geraucht haben, die keinen Alkohol getrunken haben. Das waren, glaube ich, die Fraggles, oder?
So ungefähr könnte man es dann bezeichnen. Nein, man versucht natürlich immer das Beste für sein Geschäft zu machen. Und da muss jeder das verstehen. Erst kurz einmal zu dem Namen Walk-in, wenn es keiner weiß, das sind einfach Gäste ohne Reservierung, was reinkommen. Das ist also ein Gastroausdruck. Ja, das, wir schauen immer, dass wir alle aufnehmen, aber es geht einfach nicht immer. Und natürlich, wenn jetzt eine Flasche Wein trinkt, der Gute, dann kann man vielleicht ein bisschen später zu der Flasche Wein nur einen kleinen Snack dazu verkaufen. Ist ja auch immer die Möglichkeit. Also du darfst niemals abwegig den Weg schicken.
Also ich kann euch sagen, zum Beispiel in Frankreich, wie wir unterwegs waren, da haben sie uns ausgelacht, wie wir Walk-in-mäßig irgendwo unser paar Lokale anschauen wollten. Also wirklich ausgelacht, was wir da jetzt dann ohne Reservierung.
Ja, dachte, es ist ja nicht mehr so, dass der einfach irgendwo hinsitzt auf dem Tisch.
Nein, das ist
ja auch schon so, dass man, nein, aber ich sage jetzt nur allgemein, man merkt, das wirst du auch wissen, vor 20 Jahren, der einfach bist du in ein Lokal gegangen, hast du hingesetzt. Heutzutage gehört das schon dazu, dass man hinfragt, hey, habt ihr einen Platz, wo dürfen wir hinsitzen? Und dass dir der Kölner oder der Inhaber oder wer auch immer sagt, da kannst du hinsitzen oder nicht. Weil die Leute sitzen sich immer am größten Tisch bei uns auch. Wir haben so einen 8er-Tisch gehabt. Da sind immer die Leute drauf hingegangen und haben sie immer zu zweit hingesetzt. Da bin ich hinten hundertprozentig vorher, weil sage ich, Herr Lerl, kann ich euch da mal bitten? Ja, aber wer kommt, setzen wir uns an. Also gleich so, die Leute haben dann gesagt, was ich, und da bin ich wieder ausgezuckt. Das habe ich auch nicht ausgehalten.
Ja,
und das ich viel nicht ausgehalten,
ja, so gesehen. Ich wollte gerade sagen, aber du konntest loslegen, wenn du willst. Also ein paar Geschichten haben wir schon gehört.
Nein, ich will mir durch meine schlechten Gedanken.
Aber Mike, was bringt die, ich meine, du weißt, du bist sehr, wie soll man das sagen, in sich ruhend. Es bringt die kaum was aus der Ruhe, weil wenn man mit so viel Leid im Service und auch in der Küche täglich zu tun hat, glaube ich, lernt man auch viel kennen vom Leben und die bringt nichts aus der Ruhe. Aber was bringt die aus der Ruhe, wenn Gäste irgendwas machen? Gibt es irgendwas, was die nervt, zumindest ein bisschen nervt oder ärgert oder angeht oder was du sagst, herrscht, muss das sein?
Nerven tut mich viel, ärgern tut mich viel, aber ich bin immer auf einer Bühne. Das heißt, ich lasse es kein Gespüren.
Ja, aber da bist du jetzt, du gehst jetzt kein persönlich an. Mich darf nur die Verhaltensweisen interessieren, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Was ärgert dich da?
Ja, die Leute, die einfach reinkommen bei einem Empfang vorbei, die sich durch die Gäste, die beim Empfang warten, vorbeischlängeln, sie dann irgendwo hinsetzen.
Ah ja, das ist schon noch, das sind die wichtigen.
Genau, bei uns ist es so, beim Empfang kriegst du die Speisekarten, die Weinkarten, kriegst du alles erklärt, wir setzen das am Tisch und dann sitzen sie da, winken, hallo, ja bitte, darf man Speisekarten haben? Ja, gehe ich schon hin und sage, Entschuldigung, hat Ihnen die Kollegin beim Platzieren keine Speisekarten gegeben? Nein, wir sind gar nicht platziert worden. Sage ich, ja, deswegen haben sie wahrscheinlich auch keine Speisekarten.
Ah, der ist gut. Der ist und gut, richtig bei den Ärgern.
Bringe ich nach Speisekarten. Oder
gibt es die Schreier noch? Ich bin letztens in einem Lokal gesessen, nicht weit weg von da. Da haben sie zwar, ich glaube, Mitte 20er hingesetzt und haben dann geschrien, hey Chef, hey Wirt, was der. Also richtig, aber richtig. Chef, aber auch richtig. Ja, aber richtig. Aber, und er hat eh das Richtige gemacht. Er hat einfach, er hat dann einmal hingegangen und gesagt, was soll ich bestellen? Und dann haben die, glaube ich, nur fünfmal wegen irgendwas. Also, und er hat es dann echt, glaube ich, er hat sich richtig geschwadert, aber er hat es ignorieren müssen, weil ich mir dann dachte, wow.
Aber die Pfeifer, die Schnipser und die Klatscher, die sterben nicht aus.
Nein, die sterben nicht aus.
Zipfelklatscher.
Ich habe heute mein Frühstück angehabt. Wir haben eine Prosecco-Leitung quasi, wo sie die Gäste selber ein Prosecco runterlassen. Und es war, glaube ich, mal 10 Minuten offen und es war ein frisches Fassl angeschlossen. Und er so, ey Kollege, der Prosecco geht nicht, das Fassl ist leer. Denken wir, cool.
10 Minuten.
Dann habe ich so da, wie wenn ich runtergehe, Fassl umschließen, weil ich aber gewusst, das kann nicht leer sein. Bin zurückgekommen, nein, ich war gerade unten, das Fassl ist voll, ich weiß nicht, geben Sie mir her, habe ich das Glas weggenommen, Sie müssen ziehen, nicht drücken.
Oh.
Ja, das ist ja dann schwierig geworden.
Da sollte man vielleicht doch beim Bier bleiben, oder?
Aber das ist beim Frühstück nicht dabei, das ist nur beim Brunch dabei.
Ah, okay.
Was, Bier for free beim Brunch?
Bier for free, Wein for free.
Alter, warum war ich denn nicht bei euch beim Brunch?
Spritzer for free. Prosecco for free.
Ich geh schon mal los, dass ich mal bei euch bin.
Wir gehen zu Fuß schon mal los, da sind wir morgen in der Früh
dort. Genau, dann haben wir einen richtigen Durst.
Ja, aber wir reservieren keinen Tisch. Also wir walken.
Sehr klar. Wir walken aber sowas von innen.
Da wünsche ich dir viel Spaß beim Brunch. Das haben wir immer ausgebucht mit 350 Leuten. Spät kommen, 11:30, das ist super, da gehen die ersten schon.
Ah ja, das geht. Das
passt. Wenn die Leute reinkommen, die Gäste, aber für uns hast du schon einen Tisch, für uns. Was die,
sind das nicht die dann einen extremen Umsatz machen von
20 Genau, die sagen, hey, wir sind gute Gäste. Die, was noch nicht da waren, sagen, gib uns einen Tisch, wir sind gute Gäste. Und dann die haben da auch auf einmal einen Nuck in so einer billigen Flasche, wo du dann schon die Flasche mal einen Schädel ziehen kannst.
Ja, da kann ich eine super Story dazu, wie wir das Ball so eröffnet haben. Offizielle Eröffnung, ausgebucht, Egler. Stehen auf einmal 8 bis 10 Leute herinnen. Ja, ob wir einen Tisch haben. Ja, ob sie reserviert haben. Nein, sie wollen einen Tisch. Sag ich, tut mir leid, wir haben heute Eröffnung, wir sind ausgebucht. Ja, aber wir sind Anrainer.
Mal Anrainer?
Ja, dann habe ich mich
gleich. Der ist geil.
Dann habe ich mich gleich umgedreht zum Paul und gesagt: Paul, wo ist der Anrainer-Tisch? Die Anrainer werden da.
Aber ist nicht, dass das auch, glaube ich, eine ganz gefährliche Geschichte ist, wenn man die dann einmal im Arsch gängen und die permanent anzeigen.
Nein, das ist, genau. Das ist da musst du aber tatsächlich tricky jetzt irgendwas aus dem Hut zaubern.
Also sofort dann in die Fressen haben, dass er liegt.
Das ist wie bei einer Gruppe, wenn man es den anderen nicht trennen,
ersten,
die anderen.
Den ersten Umbahn.
Ja, aber was habt ihr gemacht mit den Anrainern? Habt ihr ein paar Polster auf den Boden geschmissen und, oder so ein Decken oder einen Teppich oder vielleicht ist von irgendeiner Flugschuhe ein Teppich überblieben? Oder,
naja. Denen hast du so jeden Tisch geben können, die waren mit jedem Tisch unzufrieden gewesen.
Ah, das auch noch. Mm, schön.
Also kannst du sagen, okay, ist ein Ballade, ich habe jetzt nicht mehr da den Tisch frei, warum? Wir sind aber Anrainer. Das hätten wahrscheinlich den ganzen Abend durchgezogen.
Mm. Okay. Aber okay. Es ist Anrainer sind in der Gastronomie, das ist wie Kryptonit teilweise. Ja. Da habe ich schon Saisonbetriebe erlebt oder auch bei uns im Ort Betriebe, wenn du einen so einen Zeck gegenüber von dir hast, der sagt dir, du bist machtlos, du bist machtlos. Und wenn das steht Gasgarten bis 11, dann steht der um 5 nach 11, steht Kieber rein, weil es angerufen worden sind. Ich habe schon zu 100 Mal erlebt.
Zecken sind einfach nicht gut, das wissen wir leider alle. Ja,
ja, aber der Gasgarten ist am Domplatz, der Domplatz ist Privatgrund.
Ah, das ist gescheit.
Ja, ja dort, aber es gibt dafür andere Gegebenheiten. Das ist schon, ja.
Wir haben zum Beispiel in der Stadtliebe eine Sondergenehmigung, die durchschaut keiner. Oder jeder denkt sich immer, wie gibt es sowas, wir dürfen mit dem Gasgarten bis 1 in der Früh offen haben draußen.
Echt? Bis 1 in der Früh?
Sehr geil. Also ich würd einmal so weit gehen, zum sagen, da gibt es eine große österreichische Tageszeitung, die so ein Fest macht in Linz immer.
Ah, das war ja gerade erst, oder?
Und ich glaube, das ist gerade.
Oder ist gerade, ja, genau.
Und die haben im Usaninhof drinnen immer die nach dem Hauptplatz abtrat, haben die Afterparty mit den DJs gehabt bis 1 in der Früh. Ich glaube, dass da irgendwie das irgendwie so hingegangen ist, dass Kasten hat, okay, wenn wir da bis 1 Bühne aufbauen, dann müssen wir in Wirten auch bis 1 in Gasgarten lassen.
Jackpot.
Ah, das ist natürlich Jackpot. Sehr geil. Da hebst du dich auf eine andere, weil sonst ist das ja immer so
ein Rapperei. Stimmt, wir haben einmal sogar einen Transecco-Standl gemacht beim Fessel, da ist wirklich bis 1 gegangen. Stimmt. Und man dachte, wow, und das ist normal.
Bei Wein und Co. gearbeitet habe, ja, also in Mirkutstraßen in Wien, die Anrainer haben Wasserkübeln runtergeschüttet auf die Gäste, wenn am 11 die Leute nicht drin waren. Das war ein Kampf, war das.
Naja, solange es noch Wasserkübeln waren.
Ja, abbranzt hat noch keiner, glaube ich. Also, mir hat zumindest keiner abbranzt, weil ich es nicht wohin habe.
Nicht gratis.
Nicht gratis, genau.
Ah, herrlich.
Apropos Konsumation von Getränken,
man schon. Ja, aber wir wollten den Mike doch, genau. Glaube ich, noch was fragen.
Genau, den kulinarischen Seitensprung.
Da springen wir jetzt den Jingle.
Der kulinarische Seitensprung.
Mike, was gibt's von dir für Perversitäten oder kulinarische Abgründe, was unsere Community oder unsere Follower mal preisgeben willst, was keiner von dir weiß oder was denn. Sag ich mal, was hast du schon richtig was Schräges gegessen? Gibt es irgendwas, was dir besonders im Kopf geblieben ist?
Ich muss sagen, beim Essen, Perversitäten ist ein bisschen, es gibt andere Länder, andere Sitten, andere Gewohnheiten. Als pervers würde ich es nicht bezeichnen, sondern als gewöhnungsbedürftig. Aber zum Beispiel Korea, so ein Spring Salad. Was man sieht, ja, man stellt sich einen Frühlingssalat vor.
Wie heißt das nochmal?
Spring Salad.
Spring Salad. Eigentlich ja. So wie der Frühling.
Ja, so Frühlingssalat. Das
klingt eigentlich ziemlich unverfänglich.
Man denkt sich noch, kommt jetzt so ein knackiger Frühlingssalat? Ja, der kommt eh. Mit einem Deckel oben drauf, weil das ist meistens Takeaways. Und dann setzt man sich dorthin auf irgendeine Bankerl und so einen Tisch und dann macht man auf und dann fängt der ein Springen an, weil lauter lebende Heuschrecken.
Lebende Heuschrecken in einem Salat. Und, ja. Und das ist die Fleischbeilage sozusagen.
Genau, das ist der springende Punkt.
Der springende Punkt.
Hey, aber das ist ja geil, du kannst ihn vegetarisch oder normal verkaufen, wenn man die Hand ausspringen, ist er eh vor mir schon wieder
dann
vegetarisch.
Ist er wieder vegan. Genau, aber das heißt, du isst die leberten, springenden.
Genau.
Und wie schmeckt das so? Ich meine,
ja.
Also, wie gesagt, wir haben eh von unseren thailändischen Spezialitäten schon geredet, aber lebert?
Ja, das. Wie schmeckt das? Das ist mariniert, das schmeckt nach nichts. Also scharf.
Das marinierte Heuschrecken, die springen.
Scharf, ja. So quasi Springing Fast Food.
Spring, also das heißt, du holst eigentlich nur die Goschen drüber und sie springen dann in die Goschen.
Ja, genau.
Du verhupfen bist,
Suizidschrecken hassen die.
Boah, das sind die Suicide Springers.
Das ist echt, du wirst wieder zum Jäger, wenn die dann draußen springen und du rennst
so,
dann noch.
So, da geht es um die Archaischen. Ah.
Ja, du wirst die Wesen bewegen.
Um was da geht, weiß ich nicht. Das ist ein frisches Merkmal, keine Ahnung.
Frische geht es halt nicht, gell?
Ja. Frische geht es nicht, ne?
Muss man jetzt aber fairerweise sagen.
Hey, ist das nicht eigentlich so ähnlich, wenn man es bei uns in einen Zoobedarf gehst und weil du tanzt da nicht einen eigenen Salat
rein? Holst den schellende Hämmchenkäfig rein, wo du deine Chamäleons ernährst? Ja. Wir haben es auch mal gefressen, da war der Spätzl nicht, wenn der zuhört, wird sicher wissen, wenn es geht, gell? So, okay. Wir haben einmal so benannt, da haben wir gedacht, hey, wenn der Chamäleon die Hämmchen frisst, wie werden die wohl schmecken? Naja, dann haben wir es auch probieren müssen. Ja, tut auch nicht so weh.
Aber es ist jetzt auch nicht so, was du sagst, also da wirst du Wiederholungstäter.
Nein, das nicht.
Ja.
Obegrissen hat es mir nicht, wenn ich mal so sagen kann. Hey, Mike, kommen wir mal zu was Schönes. Auf jeden Fall danke für deinen Einblick. Was mich interessiert hat, was saufst du denn gern für einen Wein? Was sind die Weine, was du schwach wirst?
Boah, das ändert sich bei mir dauernd, das ist permanent.
Also, Cola Rot, Cola Weiß ändert sich wöchentlich, oder?
Ja, genau. Cola Weiß, Cola Rot, dann noch mit Almdudlern natürlich auch ein Weißwein, Kappi Weiß, das sind halt die gängigsten Drinks, auf die ich voll stehe mit viel Eis.
Nein, wie heißt das mit Fanta? Wie nennen Sie das eigentlich?
Gibt es auch einen Pervers.
Pervers, okay.
Nein, es ist immer unterschiedlich. Mal ist Weißwein, mal ist Rotwein, mal was Österreichisches, mal Burgund, mal Bordeaux. Es gibt so viele Weinländer, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Geschmäcker. Da will ich gar nicht sagen, ich lege mich auf was fest, sondern
situationsabhängiger, oder?
Genau, wenn ich was sehe, was interessant ausschaut, interessant klingt, dann mache ich es auf und probiere es einfach.
Mhm. No-Gos, cool. Was taugt da nicht?
Was man nicht taugt.
Ja, ich meine, zum Beispiel Linzer Leitungswasser ist nicht gut. Okay. Generell antialkoholisch taugt man überhaupt nicht.
Nein, das Linzer Wasser hat einen eigenen Geschmack, was man. Aber da bin ich nicht verwöhnt aus Wien.
Da kommst du von der Steiermark, gell?
Ja, in der Steiermark, ja.
Nein, aber da kommst du von der Steiermark, ja, aber das ist Quellwasser aus Wien.
Hochquellleitung,
ja.
Weniger kalk wie bei uns in Großmünster zum Beispiel.
Und immer kalt. Nicht so wie.
Und immer kalt, das stimmt auch, ja.
Übrigens, ich möchte an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön sagen, dass du unser Transeco-Projekt seit mittlerweile 5 Jahren unterstützt. Wirklich, wirklich herzlichen Dank. Prost an dieser Stelle, mein wunderschöner Freund aus Linz, gebürtig Wien. Das ist eh das erste Mal, dass ich das sage. Prost.
Soll schmecken.
So wie für mich Speckbirn schmecken soll. Auf jeden Fall. Burschen, ich finde, es war eine wunderbare Geschichte. Habt ihr noch was?
Nein, mir ist vieles gesagt worden.
Also wir haben einen super Einblick.
Soll mein Transeco jetzt nur beweihräuchern? Oder?
Nein, das ist...
Eins habe ich noch. Außer Jahrgang 18.
Ja,
Ich habe mir das letzte halbe Jahr angeschaut, wo geht der Trend hin. Und man sieht ganz, ganz stark, es wird weniger Bier, weniger Wein getrunken. Es wird sehr viel alkoholfrei mehr getrunken und da bist du mit dem Transeco, mit dem Alkoholgehalt genau richtig, wo man sagt, okay, es hat wenig Alkohol, es schmeckt gut, es ist gehaltvoll, es ist doch nicht alkoholfrei und das wird in den nächsten Jahren sicher interessant werden, eben wenig Alkohol und trotzdem viel drinnen.
Dankeschön, ich sehe es tatsächlich genauso, weil ich glaube, dieses leichtere Trinken und dafür mehr oder länger und einfach länger Gaudium ist sicher
ein Thema. Und es kommt jetzt immer wieder am Tisch, gell?
Ja. Ja. Das Thema, ja, wir haben das Thema immer praktisch jeden Tag am Tisch.
Mit jedem diskutieren wir das, weil...
Übrigens, ich hab jetzt gerade die Idee, dass wir vielleicht bei einer Folge mal überhaupt das Thema Alkohol, Nicht-Alkohol, da gibt es schon ein paar Facetten, vielleicht greifen wir das einmal auf. Aber auf jeden Fall mal vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Support. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Ich finde die Einblicke, gerade das Thema, wie man mit Personal umgeht, vor allem wie man mit den Werten einer Firma nach außen hin umgeht und dein Credo finde ich mega. Also das finde ich super. Lieber sich für einen Preis entschuldigen, wie für eine schlechte Qualität.
Super Statement,
muss ich sagen, Hut ab, super geil. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast.
Hey, mach's weiter, mach's gut. Entschuldigung, einen Job. Ich muss jetzt nicht unterbrechen.
Ja, jetzt kriegst du da. Schau her, siehst du, das finde ich super.
Hey, Mike, do it. Ein Statement aus deiner Gastronomie-Karriere, was da richtig hängen geblieben ist und was vielleicht das spooky, freaky oder vielleicht ein super schönes Erlebnis war. Fällt dir da zufällig ganz gar was zum Schluss was ein? Zum Beispiel, mir haben sie an den Tisch geschissen. Sag es.
Das kommt aber bitte, es muss nicht nur fäkal sein. Es kann auch was Nettes sein. Also, aber natürlich kann auch ein Beil am Tisch passt auch. Also, es ist. Was ist im Kopf, wenn du sagst, das Freakigste oder Verrückteste, was da je passiert ist?
Dass wir jedes Jahr nach den Weihnachtsfeiern Minimum einmal einen neuen Wickeltisch brauchen. Aber nicht, weil die Babys so schwer sind.
Weil es Schnackseln drin hat.
Ja, aber das trifft wieder das, was der Herr Stürmer immer sagt. Das muss mehr gefickt werden. Also ich muss sagen, ich finde es das schön, dass das bei euch passiert. Also geht es in die Stadtliebe?
Genau, du hast ja Stadtliebe.
Stadtliebe.
Schaut euch Wickeltisch an.
Mit dieser Weltsensation werden wir sagen, lassen wir es heute. Vielen, vielen Dank, Mike, dass du Zeit genommen hast. Herr Stürmer,
Weltklasse. Coole Geschichte.
Bleibt sauber, bleibt geil. Wir hören uns wieder in einer Woche. Viel Spaß und lasst es euch gut gehen. Pfiat euch.
Pfiat euch.
Ciao, ciao.